Hallihallo.
Hallihallo. Liebe Leute da draußen, an den Endgeräten, liebe Jazzliebhaber, liebe Impros, wir sind wieder für Sie da, der LK Jazz.
Richtig, und zwar das 135. Mal. Kann ich da einen kleinen Jingle hören von dir? Vielleicht H-Dur?
H-Dur, ach ja, dann passt es besser in die Eingangsmelodie, ne?
Ah, wunderbar.
Kommt sich vor wie im Zug.
Richtig.
Oder? Ja, so, jetzt müsste irgendein kleiner Ort angekündigt werden.
Ja.
Uelzen. Nächste Station
Uelzen. 100 Wasserbahnhof Uelzen.
Genau.
Warst du da mal?
Die romantische kleine Fachwerkstatt Celle.
Celle, romantische kleine Fachwerkstatt.
Ja, ich war mal in Uelzen, klar.
Ja. Ich habe auch mal gespielt in Uelzen beim, also einem Open-Air-Festival mit der Gruppe Die Höchste Eisenbahn. Und das hieß, glaube ich, das Almaseet Open-Air. Und Almaseet ist so ein Nahrungsprodukt. Sowas wie Slimfast, aber so ein bisschen Müsli-mäßiger, so ein bisschen apothekiger. Und das soll so eine sättigende Pulverpampe sein. Und die hatten so ein Festival gemacht, also ein Eintages-Open-Air. Und es gab auch zur Dekoration...
Aber reden wir jetzt hier vom Werbeträger Harry Weinfurt auch, oder?
Stimmt, Harry Weinfurt...
Der hat auch sowas.
Nein, Harry Weinfurt ist, glaube ich, Slimfast, oder? Harry Weinfurt hat ja mit Slimfast 135.000 Tonnen abgenommen, sagt er dann immer in der Werbung, ganz stolz.
Und dann ist er noch mal, hat er nochmal richtig durchgestartet als Medienfigur, so wie Ralf Schumacher jetzt. Es ist ja unglaublich, wie sehr die jungen Leute Ralf Schumacher begeistert. Also, die kennen den ja gar nicht, die kennen den nur aus
ja,
dieser Werbung.
Genau, und da bist du nämlich auch schon an Disput. Kern, wie wir Germanisten sagen.
Ja.
Das ist irgendein Auto-Ebay oder sowas, ne?
Ja, genau. Also du kannst da dein Auto schätzen lassen, wie viel das wert ist.
Genau.
Die Werbung ist immer so, dass jemand gesagt wird, Ralf Schumacher?
So.
Weil den eigentlich keiner kennt.
Genau, und das ist nämlich meine Theorie. Wieso sagen sie immer, hallo Ralf Schumacher? Weil diese Firma hat gedacht, wir brauchen irgendein geiles Werbetestimonial, aber auch ganz schön teuer. Ich weiß gerade nicht, wer gerade irgendwie ein angesagter Rennfahrer ist, aber sie haben Ralf Schumacher bekommen. Und dann hat wahrscheinlich zu Recht in der Redaktion dieser Werbefirma jemand gesagt, Ralf Schumacher, weiß ich nicht, ob die jungen Leute den noch kennen. Sagen wir es besser dazu.
Ja, genau. Und es begeistert sie wirklich. Also es ist wirklich, Ralf Schumacher ist in aller Munde.
Ja, ist genial. Ist genialer Coup.
Ja, der steigt dann so ins Auto und dann sagen die Leute immer erstmal so überrascht, Ralf Schumacher?
Ja, genau. Damit man wirklich mitbekommt, dass es Ralf Schumacher ist. Er ist ja nun auch schon so ein bisschen erglaubt.
Genau.
Wer den aus seiner Kindheit kennt, er kennt ihn vielleicht gar nicht wieder. Ralf Schumacher, der kleine Bruder von Michael Schumacher.
Ja,
der
jetzt wirklich mal sowas wie ein Star. Ein später Erfolg von Ralf war nie ein Star, oder? Das war eigentlich Michael Schumacher war der große Star. Ralf Schumacher war der kleine Bruder, soweit ich das beurteilen kann. Kenne mich mit Formel 1 nicht aus, obwohl ich von jemandem gehört habe, der extra gerade nach Doha geflogen ist, um dort an der Formel 1 teilzunehmen. Und dort spielte auch Metallica und Adele. Und du kriegst das Gesamtpaket natürlich günstiger, als wenn du nach München reist und dir dann da eine Adele-Ticket holst.
Ah, okay. Und das ist wo?
Deswegen ab zur Formel 1, nach Doha. Neulich war es in Doha.
Das ist am Persischen Golf.
Wer da hingeflogen ist. Wir wollen ja hier niemanden Flug schämen in der Sendung.
Natürlich nicht. Kleine Brüder, die nicht so erfolgreich sind wie die großen Brüder, gibt es in der Musik auch, oder?
Ja, Free-Jazz-Legende Eiler. Albert Eiler hat den Bruder Don Eiler.
Ja.
Genau. Und Don spielt Trompete und Don wird auch nachgesagt, also Don kann eigentlich nur spielen, also ist eigentlich nur gut, wenn er mit Albert zusammenspielt. Ansonsten ist der nicht zu gebrauchen.
Ja.
Aber also dadurch, dass die halt dieses brüderliche Verhältnis haben, da ist es irgendwie voll interessant, wie die halt zusammen miteinander. Es ist ja so Free Jazz eigentlich. Den muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Machen wir auch nochmal eine große Folge zu.
Große Free Jazz-Folge. Ja, wir sind jetzt langsam so
weit. Wir schon mal,
dann,
ne? Glaube,
wir können dann jetzt aber die zweite Free Jazz-Folge nochmal machen. Genau, Albert Eiler, aber finde ich sehr hörbar für einen Free Jazz-Musiker. Ja. Ich empfehle das Album Spiritual Unity. Da gibt es auch so zirkusartige Kindermelodien drauf. Geht gut rein.
Ja, ja.
Natürlich.
Sorry, ich habe dich total vom Thema abgerissen. Du wolltest eigentlich noch was über Uelzen sagen. Jetzt reden wir schon wieder über Free Jazz.
Ja, ich glaube, Uelzen ist auch einfach nicht so spannend, außer dass die Bahnsteige da ganz exzentrisch benannt sind. Aber ich fahre gerade auch wenig Bahn, muss ich sagen. Ich fahre die ganze Zeit Auto. Ich melde mich aus dem Grand Palace Hotel Hannover. Hier, ich zeig dir mal in die Kamera diese Karte. Das ist eigentlich ganz herrlich. Ein bisschen eng beim Frühstück. Aber das Internet funktioniert nicht so gut. Und ich zittere wirklich, ob das der Hotspot meines Mobiltelefons hier diese Verbindung stabil halten wird. Aber bisher klappt es ganz gut, ne?
Ja, es geht eigentlich. Würde ich auch sagen.
Ja.
Warum der Dreiklang? Wir haben das gar nicht erklärt. Warum der Dreiklang am Anfang? Warum? Ja. Nicht, es hat ja nichts mit der Regionalbahn zu tun, sondern...
Mit der Folge 135, die heute erscheint. Und der erste, dritte und fünfte Ton einer Tonleiter ergibt die Basis von allem, die Mitte von allem, den Dreiklang. Die Terzschichtung.
Genau, es ist die Dreifaltigkeit, könnte man sagen.
Ja.
In der Neoklassik ist es ja so, der Dreiklang wird anders umgemodelt als im Jazz. Also im Jazz kam man ja relativ früh auf die Idee, pass auf, wir nehmen die Terz nach unten. Ja? Dann haben wir das bekannte Drop 2. So, also das ist jetzt kirchlich, gibt es auch in der Kirche, aber im Jazz wäre es dann sowas. Und dann kann man so Reihungen spielen, kann ich nicht so gut, egal.
Ja.
Aber da gibt es so eine ganze Theorie zu, Drop 2, also vor allem für Gitarristen sehr wichtig, Drop 2 Voicings.
Na und für so. Big Band Arrangeure, ne? Das ist ja echt die Art, wie man so Drop 2 Double Lead zum Beispiel, das war immer das Stichwort bei uns im Theorieunterricht. Für die Saxophonsätze. Ja. Es sind ja fünf Saxophone, da kommen wir mit dem Vierklang nicht weiter, deswegen Double Lead. Deswegen müssen zwei die Hauptstimme spielen. Am besten in Oktaven.
Ah, okay. Hm? Genau, und in der Neoklassik ist ja andersrum. Da macht man es sich leicht, da bleibt man unten mit der Quinte und nimmt die Terz nach oben.
Ja.
Aber am liebsten die Mollterz eigentlich. Dann sind wir gleich in so einer lieblichen neoklassischen Stimmung.
Ja.
Hörst du es? Fühlst du es auch?
Ja. Also das ist, man spricht auch von der weiten Lage, oder?
Ist das so?
Ja, klar. Wenn du,
kann man, du nimmst einen Dreiklang. Greifen. Kannst du es auch?
Das kann ich natürlich nicht, weil ich so kleine Stummelfummel habe. Aber
ich spiele gerade mit einer Hand. Das ist Neoklassik. Alles immer Terz oben.
Ich finde es harmonisch etwas reichhaltig für Neoklassik, aber gut.
Ja, was du ja machst, ist vorsichtiger mit den Harmonien umgeht.
Genau, du nimmst ja einen Dreiklang und nimmst den mittleren Ton und packst ihn nach oben.
Ja.
So könnte man es ja auch erklären, oder?
Ich müsste halt erstmal so ein bisschen hier. Jetzt wird es schon auch wieder harmonisch reichhaltiger. Muss man aufpassen bei der Neoklassik, nicht zu viel.
Ja, aber das ist das, was du da machst, ist ja auch eine sehr beliebte Voicing-Art für Leute, die Gitarre spielen. Also zum Beispiel der Picking Smasher der Gruppe Die Beatles, Blackbird, der beruht ja im Prinzip auch auf so einem Voicing-Typ. Spielst du uns das mal kurz an?
Wie geht das? So, ne?
Richtig, und da hört...
Ja, hier so irgendwie. Ja. Genau. Kann ich auf Gitarre besser als auf Klavier? Mhm.
Ja, natürlich. Ich hoffe. Und dann gab es doch auch so in dem leicht angefogten Pop der letzten Dekade, war diese Art Voicing oft zu hören in der Gitarre. Kannst du dich noch an die Gruppe Daughter erinnern? Die hatten so einen Smash-Hit, der hieß Youth oder sowas. Kann das sein? Der beruht im Prinzip auch drauf, dass man so Griffe, wo eine Dezime außen ist, einfach parallel verschiebt. Hört man viel in Gitarrenmusik. Aber das wäre ja streng genommen erst die 1-5-3. Wir beschäftigen uns ja eigentlich mit einem Voicing-Typ, der noch gar nicht dran ist in dieser Folge, weil wir sind ja bei der 1-3-5. Also die Grundstellung.
Die Grundstellung, genau.
Ja.
Ja, ich dachte nur, wie kann man sie weiterdenken? Was macht man mit diesen Dreiklängen?
Weil du ein Visionär bist.
Wie benutzt man sie? Ja, ich bin ein Visionär. Und wenn wir jetzt die Dreifaltigkeit der Grundstellung einfach mal so beschreiben, dass der Grundton der Vater ist. Ja?
Ja.
Die Quinte ist der Sohn, also hier haben wir Vater und Sohn. Und die Terz steht über den Dingen und ist somit der Heilige Geist. Also beschreibt so ein bisschen die Voraussetzung. Also bestimmt sie auch. Das heißt, entweder haben wir diese Terz oder diese Terz. Macht ja einen riesen Unterschied. Entweder sind wir fröhlich oder wir sind traurig.
Ja.
Und ich habe jetzt gedacht, als Jazzpianist ist es ja so, dass du beigebracht bekommst, keine Grundtöne zu spielen, wenn du im Ensemble spielst. Das soll nämlich wer machen?
Der Bassist.
Der Bassist, genau. Ja. Deswegen lässt du es schön weg. Dann hast du keinen Ärger im Mix, im Frequenzspektrum. Und jeder hat seine Rolle, ist eigentlich ganz gut aufgeteilt. Sehr gute Idee vom Jazz, muss man wirklich sagen. Aber dadurch ist der Jazzpianist ja eigentlich in musikalisch-spiritueller Hinsicht vaterlos, muss man wirklich sagen.
Ja, entwurzelt.
Entwurzelt, ja. Und das merkt man ihm auch ein bisschen an.
Was bedeutet denn das jetzt für die Jazz-Pianisten, wenn sie entvatert sind?
Ja, die müssen halt Voicings lernen, die frei sind von Grundtönen. Und das ist ja gar nicht so leicht, wenn du dich harmonisch orientieren musst, gehst du ja immer von unten aus erstmal. Also wenn da irgendwo steht C-Moll, dann denkst du, C-Moll kann ich schon mal was mit anfangen, weiß ich unten C. So.
Ja.
Und Aufgabe des Jazz-Pianisten ist ja jetzt, heiße Voicings zu finden, ohne das C mitzuspielen, nur so zu denken und so. Das ist ja eine intellektuelle Herausforderung, würde ich sagen, die ihr Bassisten nicht zu leisten habt. Ihr könnt einfach Boom machen.
Ja, ich sag ja auch immer gerne, wenn es heißt, ist das Du oder Moll, dann sag ich immer gerne, keine Ahnung, ich spiele ja nur die Buchstaben. Ja, ist aber tatsächlich auch ein Problem mit den Grundtönen der Pianisten, denn Piano ist ja so ein Instrument, das spielt man gerne alleine. Das hat diesen vollen Klang.
Ja.
Da kann man sich wirklich...
Und da sind die Grundtöne ja wieder auch gern gesehen.
Genau, also da kann man sich alleine wirklich in Rage oszillieren an den schwarzen und weißen Tasten. Nur wenn jetzt jemand, der Klavier spielt, in einem Bandkontext plötzlich erscheint, macht er oft etwas, was er zu Hause am Klavier auch macht, nämlich mit der linken Hand werden die Bässe gehämmert. Und da passiert es dann doch des Öfteren im Bandkontext, dass es da lange Gesichter gibt. Dass man sagt, oh, kannst du mal mit der linken Hand ein bisschen leiser oder mal eine Oktave höher gehen oder sowas, das matscht dir alles voll. Da werden bei Zeiten schon den Pianisten die linken Hände auf den Rücken gebunden. Alles schon passiert.
So wie Herbie mal. Herbie durfte irgendwann seine linke Hand nicht mehr benutzen.
Ja, zu Recht.
Aber ich glaube nicht, dass es an den Grundtönen lag. Ich glaube, Miles wollte einfach nur in der mittleren Lage Freiheit.
Ja.
Nicht so viele Voraussetzungen, so harmonische Voraussetzungen.
In der mittleren, okay. Ja, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Ja, genau.
Weil ich
Herbie war schon weiter, aber das wollte Miles dann auch nicht mehr.
Nee, ich bin aber wirklich mein aktives Musikerleben damit beschäftigt, tyrannisch wie ich bin, Leuten, die sich ans Klavier setzen, in einem Bandkontext oder ans Keyboard, irgendwie reinzuquatschen, was sie mit ihrer linken Hand machen.
Ja?
Weil mich als Bassist das oft nervt, ja.
Also das ist nicht nur so eine Behauptung, sondern du bist wirklich beeinträchtigt in deinem Kompetenzbereich, ja?
Naja, es ist gar nicht so eine Frage von Kompetenz, sondern einfach von, wie sagt man, Klangqualität eines Ensembles. Weil natürlich gerade so das Spiel zwischen Kickdrum, also dieser tiefen Trommel vom Schlagzeug und dem Bass, ist ja ein recht diffiziles, ne? Da geht's um Notenlängen, da geht's um Groove, Phrasierung. Und wenn dann einfach so eine lapidar hingelegte linke Hand eines Pianisten einfach nur aus Gewohnheit oder Keyboarders, ist auch so ein bisschen soundabhängig, wie viel Bassanteil das ist, kann das wirklich jeden Groove zerstören und ein Ensemble schlechter klingen lassen, wenn da nicht besonderes Augenmerk auf die linke Hand gelegt wird. Deswegen, liebe Pianisten.
Lasst es bleiben, meinst du?
Hört euch doch da selber mal zu, was ihr macht mit der linken Hand. Weil das ist, weil eine linke Hand, das kennst du ja auch selber vom Klavierspielen, die ist ja so ein bisschen automatisiert oft, ne? Sie ruckelt sich da so durch und hier noch ein Akkord und hier noch ein Basston. Auch gern diese Bassoktaven, das machen ja auch viele Pianisten. Klar, wenn man so alleine spielt, klingt total geil, immer eine tiefe Oktave, aber im Bandkontext oft nervig. Also das hat schon auch alles seine Gründe, warum die Jazzpianisten diese grundtonlosen Voicings in einer etwas höheren Lage spielen. Und deswegen klingt die Jazzmusik ja auch so toll.
Ja, du könntest dich ja auch einfach an die Ideen des Pianisten halten, der hat ja meistens gute Ideen, und halt einfach die Basstöne, die er vorgibt, genauso mitspielen. Dann hast du alles gedoppelt, doppelt fett.
Ja, für manche Musik funktioniert das, aber natürlich nicht für unsere heißgeliebte Jazzmusik.
Muss man sich halt mehr absprechen. Ja, genau. Ja. Muss man sich mehr absprechen, das funktioniert im Jazz nicht. Genau.
Genau. Ja. Und funktioniert im Pop auch oft nicht.
Ja, im Pop nicht, aber wir haben ja so Monk-Aufnahmen, wo wir es dann doch irgendwie relativ oft wieder feststellen müssen. Bums macht's auf einmal links, fette Oktave unten gespielt. Der Kontrabass spielt weiter. Es scheint ihm da relativ egal zu sein, dass das so sich eigentlich im Frequenzbereich im Weg sein sollte. Und es ist dann tatsächlich ja auch in der Aufnahme so egal.
Ja, ja, er setzt das als Effekt ein. Ich weiß, du willst immer mit mir verhandeln, dass du deine linke Hand so weiterspielen darfst, wie
du machst sowieso, was ich will.
Ja, aber als Effekt eingesetzt wahrscheinlich gut, aber es hat natürlich auch in der Jazz-Evolution seine Gründe, warum die Pianisten irgendwann aufgehört haben, dieses immer dauernde Stride-Piano zu spielen mit der linken Hand. Das ist tatsächlich in der Vor-Bebop-Ära so, dass die meisten Pianisten wirklich da Stride durchballern mit der linken Hand.
Richtig.
Er hat sich ja gelegt. Oder der Boogie-Woogie.
Der Boogie-Woogie, ja, auch das. Ja. Eigentlich ein ganzes Orchester, was da angespielt wird.
Richtig, genau.
Deswegen auch eigentlich Boogie-Woogie, wenn dann nur mit Schlagzeuger, ne?
Ja, gerne nur mit Schlagzeuger, auch gerne.
Oder alleine halt.
Ganz alleine.
Ja.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Krux am Klavier, dass das Klavier ein Instrument ist, was sehr, sehr gut alleine funktioniert, aber erstmal grundsätzlich gar nicht so doll als Ensemble-Instrument gedacht ist, sondern eigentlich ja oft... Jetzt in einem klassischen Kontext zum Beispiel, ja, das ist eine Liedbegleitung oder den Basso Continuo in der Barockmusik oder sowas. Das Klavier kommt ja immer dann zum Einsatz, wenn das Ensemble klein wird. Sobald man ein großes Ensemble hat, Orchester oder sowas, dann weg mit dem Klavier.
Stimmt, ja.
Ja, außer jetzt im Klavierkonzert. Aber auch da ist es dann eher gegeneinander geschnitten. Also so ein Chopin-Klavierkonzert, da spielt das Klavier alleine, dann kommt das Orchester rein, dann spielt man mal ein bisschen zusammen und so. Aber ist eigentlich nicht so gedacht.
Ja. So wie ich heute Abend in Kampnagel übrigens, da spiele ich mit Nagel. Kampnagel, Nagel, lustig.
Hast du quasi jetzt vorgerechnet, Weil dann bin ich ja vielleicht auch... Dienstag. Achso, heute ist ja Dienstag, stimmt. Dann bin ich ja vielleicht auch da. Vielleicht gucke ich mir das an.
Guckst dir das an. Da spiele ich ohne Orchester. Nur Nagel hat zweimal eine Gitarre, glaube ich, in der Hand. Ja. Da müssen wir uns absprechen. Sonst darf ich machen, was ich will.
Okay, das ist ja das Schönste.
Niemanden im unteren Register um eine Vorherrschaft buhlen.
Hm. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem des Klaviers. Ne? Es gibt einfach zu viele Oktaven, zu viele Töne. Da die richtige Auswahl zu treffen, wie machst du das?
Ja, das ist genau. Und das ist ja das, was du sagst, ab dem Zeitpunkt, wo du dann ein größeres Ensemble hast. Und du hast halt 88 Tasten vor dir, von denen du ganz, ganz viele auf einmal nicht spielen darfst, nur weil andere Leute auch mitspielen. Mhm. Das ist für einen Pianisten hart.
Ja.
Das ist auf jeden Fall hart.
Eigentlich sind Pianisten so wie so verwöhnte, verzogene Kinder, die alles bekommen haben, alle Töne. Guck mal, jemand, was sich, wenn man Querflöte lernt und sich da wirklich so mit 3 Oktaven und die letzte wirklich auch nur mit 4 Kraft zurechtfinden muss sein ganzes Leben, dann lernt man natürlich Demut. Oder so ein Bassist, der sich da mit Mühe und Not irgendwann so zum Mittel-C hochschraubt, wenn er da so ganz oben in der Ecke noch spielt. Aber so ein Pianist, der bekommt einfach alles geschenkt, alle Töne von Anfang an. Hier, du hast alles. Spiel, wo du willst. Man hat keine Grenzen, keine Regeln. Kleine Prinzen.
Ja, sehr gut.
Könnte man sagen.
Querflöte, auch gutes Instrument, muss man sagen.
Ja.
Querflöte, auch gut. Unterschätztes Instrument.
Ich habe eine Querflötentheorie.
Ja, gäbe es keinen Ian Anderson, gäbe es keine Querflöte, oder? Im Pop.
Das weiß ich nicht genau. Gibt es im Pop so viele Querflöten? Oder ist Ian Anderson der Flötist der Gruppe Jazz Hotel? Genau, es gibt nur Ian Anderson.
Ja, genau. Ja,
ja, ist auch ein störrisches Instrument. Ich habe da eine Theorie zur Querflöte, warum die Querflöte sich dann so auch zum Beispiel als Jazzinstrument doch nicht so richtig durchgesetzt hat. Und zwar, ehrlich? Achtung, Felix Hot Takes. Querflöte ist ja, spiel mal dein Mittel-C. Das ist der tiefste Ton einer Querflöte, die die spielen kann. Und jetzt gibt's,
echt?
Ja, ja. Und jetzt gibt es die Oktave da drüber, über dem Mittel-C. Genau, spiel doch mal die ganze Tonleiter, dass wir mal hören. Genau, das ist jetzt die tiefe Oktave der Flöte. Da ist sie aber sehr leise.
Ja.
Weißt du? Hört man dann immer das. So. Das heißt, wenn da eine Band zuspielt, in der Oktave schwierig, da so richtig Druck zu kriegen. Dann gibt es noch eine Oktave drüber. Ja. Das ist so die Oktave, wo die Querflöte dann wirklich gut klingt, ausgewogen ist. Und dann gibt es nur noch, eigentlich nur noch so richtig eine Oktave drüber, meines Wissens nach, die so gut bespielbar ist. Und die ist dann schon wieder wahnsinnig schrill.
Ja, da will man ja nicht spielen.
Nee, genau. Das heißt, du musst mal drauf achten, wenn so, was weiß ich, Herbie Mann oder so, Flötensolos, da wird immer relativ viel einfach so in so einem Bereich rumgeflötet und getrötet, der dann nicht so die großen melodischen Bögen bietet, weil unten irgendwie zu leise, oben zu schrill, deswegen Flöte wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt im Range. Meine Theorie, warum das irgendwie sich da doch nicht so richtig eignet. Man hat sich da schnell dran satt gehört.
Ja, na, und genau, du kannst halt nicht so laut. Also auf der Session findest du kein Gehör.
Ja, es sei denn, du spielst halt so ganz creep. Oben, genau, und dann sind alle genervt. Das ist ein schmaler Grat. Kennst du so Leute, die entweder zu leise oder zu laut reden?
Ja, das kenne ich ja wirklich und ich finde auch wirklich, das muss man vielleicht an aller Öffentlichkeit sagen, also Leute, die zu leise reden, finde ich schlimm.
Ja, Horror.
Bitte redet, also lieber zu laut als zu leise, oder? Ich finde wirklich, manchmal stehst du so auf so einer Party und dann hast du noch so Geräusche von sonst woher, die Musik läuft und Leute säuseln dir so leise ins Ohr. Das macht mich wahnsinnig.
Absoluter wirklich. Horror. Ich glaube, das ist auch ein Power-Grab.
Und die werden dann auch immer leiser und man muss immer weiter so ranrücken und so. Und dann fängt man ja auch irgendwann an zu raten, was er gesagt haben könnte. Oder
weil man ja auch nicht unhöflich sein will. Oder beziehungsweise man hat einfach keinen Bock mehr immer, was? Wie bitte? Zu sagen.
Ja.
Ja, ja. Das ist, ich glaube aber, das ist von diesen Leuten ein Power-Grab.
Ja, genau. Das ist genau meine Theorie.
Das ist eine Dominanzgeste.
Also, das ist eine Dominanzgeste, genau.
Man kommt nämlich so feingeistig und flüsterig rüber. Aber in Wirklichkeit ist man ultra der Alpha und will die Leute demütigen. Indem man sie dazu zwingt, immer ganz nah ranzugehen in den Rotweinatem und immer zu fragen, wie bitte, was hast du gesagt?
Ja, Horror. Ich finde wirklich, es muss lauter gesprochen werden, laut und deutlich.
Genau, und ich habe da auch ein Rezept für uns, was ist der Schreikopfhörer, den habe ich heute wieder auf. Der dämpft so ab von außen, dass ich wirklich hier schon wieder ins MacBook schreie im Grand Palace Hotel.
Ja, keine Angst vorm Dozieren, denke ich auch immer so. Ne? Wenn man schon mal irgendwie aufeinander trifft, auch einfach mal Statement raushauen mit geschwellter Brust.
Na
so,
klar.
Und dann laut. Ja.
Weil die Leute lieben es auch. Entertainment.
Ja.
Und gerade bei dir, ich meine, du hast viel zu erzählen. Du bist ein schlauer Kopf. Warum solltest du nicht laut durch den Raum krakeln? Vielleicht denkt dann jemand anderes auch, da ist ein tolles Gesprächsangebot. Ah, da gibt es ein gutes Thema. Jazzklavier. Gehe ich mal hin.
Richtig.
Ja. Sehr, sehr gut. Das ist der Satz, den ich immer sage, genau, wenn es zur Überleitung kommt.
Ja, wir haben heute irgendwie eine unglaubliche Latenz, deswegen weiß nicht, wie wir das hier schneiden. Denkt euch das einfach weg. Ja,
denkt euch das weg. Es dauert immer eine halbe Minute.
Stellt euch vor, das wäre ein ganz reibungsloses Gespräch,
wo wir nicht die ganze Zeit reden. Ich fange einen Satz an und auf der anderen Seite hört man, dass der Satz zu Ende ist, erst eine halbe Minute später und so kommt es zu einer Kakophonie hier beim LK Jazz.
Ja.
Aber damit arbeiten wir.
Deswegen laut sprechen, damit alle verständlich auch Statements machen können.
Als Musiker muss man mit dem Raum arbeiten und wir arbeiten mit dem digitalen Raum und gucken, was wir daraus bekommen. Nämlich ganz besonders heitere Gesprächsdynamiken.
Ganz genau.
So sieht es aus.
Felix, möchtest du noch was nachtragen?
Ich würde noch was nachtragen. Warte mal, Pin, ich würde gerne noch mal was nachtragen. Also, hörst du mir zu? Hörst du mich?
Ja.
Gut. Ich habe gelogen in der Hardbop-Folge.
Oh nein.
Kannst dich erinnern, die haben wir letzte Woche aufgenommen. Und zwar, und da brauche ich jetzt die Hilfe der Impros. Wirklich, weil ich bin verwirrt. Ich habe ja gesprochen über Max Roach Album Dress in 3/4, ein Album nur mit Walzern. Jetzt habe ich aber rausgefunden, dass zum Beispiel das Stück Waltz Hot von Sonny Rollins jetzt auch nicht so weit entfernt auch schon mal aufgenommen wurde von ihm. Und ich habe vor allen Dingen auch behauptet, Someday My Prince Will Come in der Version von Miles Davis von 1961 sei die erste Aufnahme dieses Stückes. Aber, weit gefehlt, West Coast Star-Pianist und Oddmeter-Liebhaber Dave Brubeck hat das Stück bereits 57 aufgenommen auf seinem Album Dave Dicks Disney. Ein Album nur mit Disney-Stücken. Und das auch.
Genau, aber der ist ja immer schon interessiert gewesen auch an so alternativen Rhythmen.
Richtig.
Vielleicht war drei Viertel damals halt auch schon total Avantgarde.
Ja, also das heißt, 57 kommt sowohl Jazz in 3/4 als auch Dave Dicks Disney raus. Ich glaube jetzt aber, wenn ich ehrlich sein soll, bestimmt gibt es vorher schon mal einen Jazz Waltz irgendwo. Und jetzt, liebe Impros, bitte schickt uns eine Aufnahme von einem Jazz im Dreivierteltakt, einem Jazzstück.
Also vor welcher Jahreszeit?
Schickt uns bitte ein Jazzstück in Dreiviertel vor 1957. Und je weiter zurück das datiert ist, umso besser. Das hat dann gewonnen, das Stück. Wir suchen die erste Jazz-Walzer-Aufnahme. Es ist ein bisschen hakelig, weil es gibt Ragtimes in Dreiviertel von Scott Joplin.
Okay, das zählt nicht.
Das, würde ich sagen, zählt jetzt nicht. Sondern wir brauchen wirklich ein Jazz in Dreiviertel, der aber auch so der tatsächlich das Kriterium erfüllt, dass ein Swing-Beat gespielt wird.
Ja.
Genau. Nicht jetzt irgendwelche so Ragtimes oder irgendwas vom White Man Orchestra, wo sie den Schwan spielen oder sowas. Sondern
also jetzt gern schon so ein...
Ja, genau. Sowas hätte ich gerne. Und möglichst weit vor 1957. Da bin ich dran interessiert.
Alright.
Das wäre mein Nachtrag Nummer 1. Ja.
Da bin ich auch sehr dran interessiert. Miles Davis, 61, come on. Erster Dreivierteltag.
Nein, 57.
Dass ich da nicht gleich eingeschritten bin.
Ja, du hast recht. So, jetzt hau du doch mal einen kleinen Nachtrag raus.
Nee, ich wollte dich nur noch interviewen, weil du hast ein bisschen noch in so ein Rabbit Hole eingestiegen.
Ja.
Nach unserer Aufzeichnung der legendären Hardbop-Folge.
Ja.
Und zwar Country Jazz, weil das hat sich ja irgendwie verfolgt, offensichtlich.
Ja.
Dass ich meinte, vielleicht gibt es da irgendwie eine Verbindung und so. Oder ich meine, meine These ist, es lief im Radio, es kann nicht unbemerkt an den Jazzmusikern vorübergezogen sein. Und dann hast du eine Aufnahme gefunden von, wann war die? 1956, 57?
Ja, da schäme ich mich auch ein bisschen für, dass wir die nicht gleich genannt haben, weil das ist natürlich auch eine super Aufnahme. Das ist ein Album von Sonny Rollins und das heißt Way Out West.
Way Out West.
Und das Schöne ist, auf dem Cover steht auch Sonny Rollins vor so einem Kaktus und hat so ein Cowboy-Kostüm an.
Ja.
Also wirklich herrlich karnevalesk geradezu. Und das ist auch wirklich...
Ja, da hat der Bezug gegeben, genau.
Ja, also so, und ich sag mal so, also das Cover hat einen Country-Bezug und der Titel, natürlich Way Out West, ist auch eine Komposition von Sonny Rollins, die da drauf ist. Und er spielt halt auf dieser Platte zwei Stücke. Einmal I'm an Old Cowhand from the Rio Grande. Das ist allerdings ein so ein bisschen Comedy-artiger Song von Johnny Mercer, den er für einen Paramount-Film, nämlich Rhythm on the Range, geschrieben hat. Wie gesagt, Johnny Mercer ist ja der Komponist vieler Jazz-Standards. Zum Beispiel Come Rain or Come Shine, I Remember You. So Sachen, die man bis heute gerne auf der Session spielt. Und dann ist da noch ein zweiter Song drauf, der heißt Wagon Wheels. Der ist auch aus einem Westernfilm 1934. Also man könnte jetzt denken, da hat einfach nur Sonny Rollins so ein Western-Thema genommen, weil er diese Songs gerne spielen wollte, so als Standards. Ist jetzt irgendwie nicht ausgewiesener Country. Aber interessant, gerade bei dem Opener, I'm an Old Cowhand, da hört man auch, dass der Schlagzeuger Shelly Mayne auch so ein Beat spielt, der so ein bisschen
genau, an ein Pferdegehoppel genau erinnern soll. Ja. Die Frage für mich war natürlich auch sofort, ich habe es mir angehört, ja, und dachte so, oh geil, was ist das denn? Ja. Und dann höre ich das und denke so, ja gut, ist letztlich auch nur Hardbop,
ja,
weil letztlich Hardbop ja alles mit einpreisen will und sagt so, ja, natürlich können wir hier auch andere Beats spielen, so.
Genau.
Oder die Behauptung aufmachen, wir werden so groß beeinflusst von anderen weltmusikalischen Einflüssen. Genauso wie es dann halt später ja Horace Silver macht und einfach behauptet, er würde so eine Art Bossa spielen, ja, und so. Und die Jazzmusiker klingen halt immer gleich. Also das ist ja das Geile. Also die spielen dann halt so ein bisschen andere Beats und so und sagen, das ist was anderes, aber du hast ja trotzdem immer das Gefühl, ja, das sind ja trotzdem Jazzmusiker, die das spielen. Und das passiert halt bei dieser Sonny Rollins Aufnahme für mich genauso. Deswegen ist es eigentlich auch nur eine typische Hardbop Aufnahme, die halt einfach nur dann, ja, genau, absolut, diese Erzählung,
ja,
aufmacht.
Ja, ja.
So hier ist ein bisschen Country mit drin und so. Es ist keine Country Aufnahme. Wenn du es jetzt so nebenbei laufen hören würdest, so, dann würdest du jetzt nicht denken, genau, ah, Country. So,
ganz, oder? Genau, ganz, ja, normaler Jazz. Aber, ja, natürlich sagt uns das was über die Zeit. Das heißt, auch Jazzmusiker haben gerne Westernfilme geguckt und man war sich für so einen kleinen Schabernack, ja, auch nicht zu schade. Finde ich sehr gut.
Ja, oder es ist wieder ein Aufeinanderzugehen. Also ich unterstelle ja dem Hardbop sowieso ein bisschen, keine Unterstellung, sondern ich freue mich darüber, ja, dass sie sich zur Aufgabe gemacht haben, die Musiker, etwas auf das Publikum zuzugehen. Und jetzt, vielleicht haben sie dann gemerkt, Mensch, Country ist ein dickes Ding im Radio. Ja. Vielleicht könnte man da ja auch mal ein paar Hörer abgreifen, wenn man zumindest die Behauptung aufstellt, dass man hier in der Wüste vorm Kaktus steht, ja, und sich damit wahnsinnig viel auseinandersetzt.
So. Das wäre natürlich wirklich schön, wenn so ein Bud Light trinkender Redneck dann in Plattenladen geht. Ja. In den 50er Jahren, der eigentlich ein absoluter Country-Fan ist, vielleicht irgendwo in Tennessee und sich dann denkt, ah, was ist das hier für eine neue Country-Platte von diesem Cowboy? Ja. Und dann Way Out West pumpt. Ja. Möglicherweise ist es genau so passiert. So, nochmal aber zu dieser Platte, was wirklich interessant ist. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Sonny Rollins so ein bisschen die Piano- bzw. gitarrenlose, also harmonieinstrumentlose Spielweise etabliert hat. Also das heißt wirklich nur, ja, Bass, Schlagzeug, Saxophon. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen, ja, bin durch die Platten gegangen, weil ich auch diese Art des Spiels bei Sonny Rollins sehr interessant finde, weil er das auch sehr gut kann, durch die Art, wie er Saxophon spielt. Und mir ist dann aufgefallen, richtige Studioalben gibt es gar nicht so viele. Das ist tatsächlich irgendwie was er eher gerne live gemacht hat. Also es gibt zum Beispiel das ist glaube ich sogar ein Doppelalbum, Live at the Village Vanguard.
Ja.
Da spielt er nämlich genau in so einer Besetzung, ist wirklich auch ganz toll. Aber so in Studioqualität gibt es das nicht so oft. Aber hier gibt es das. Passt, finde ich, auch so ein bisschen zum Country-Thema, ne? Weil es hat natürlich auch so ein bisschen was Folkloristisches. Also Volksmusik oder Folk zeichnet sich ja dadurch aus, dass das harmonisch jetzt nicht so dicht ist, meistens in der Volksmusik oder in volksmusikhaften Country, Folk, keine Ahnung. Also in so einer Musik halt. Und er hat da jetzt engagiert, interessanterweise, Ray Brown am Bass. Natürlich auch irgendwie jemand, der auch Bebop kann und so, aber eigentlich wirklich eher ein Bassist ist, der für so einen zeitlosen Mainstream steht, sag ich mal. Ist ja der Ray Brown, der Bassist des Oscar-Peterson-Trios, auch viel Sängerin begleitet und sowas. Ray Brown, wirklich ja, das ist ja so Top 5 Jazz-Bassisten, oder? Was würdest du sagen?
Ja.
Ron Carter, Ray Brown, Paul Chambers, so das sind so die Titanen. Ich habe auch wirklich viel Ray Brown transkribiert, aber kein Bassist, der jetzt irgendwie so für den Hardbop steht, wie Sonny Rollins. Und interessanterweise am Schlagzeug Shelly Mayne.
Ja.
Ein weißer Schlagzeuger und ein Schlagzeuger, der auch selber Bandleader war, aber den man auch kennt von zum Beispiel Chet Baker Aufnahmen. Also jemand, der ganz explizit eigentlich ja für den Cool Jazz steht. Also interessant, dass er diese Besetzung hat.
Ja.
Was mir auch wieder so ein bisschen zeigt, diese Kategorien Hardbop, Cool Jazz sind wirklich nicht streng zu nehmen. Das sind vor allen Dingen Kategorien, um irgendwie so einen Plattenkatalog zusammenzufassen, ein kommerzielles Phänomen zu beschreiben und auch tatsächlich in der Zeit ein Phänomen von ethnischer Teilung in der amerikanischen Gesellschaft, die sich auch in der Musik widerspiegelt, zu beschreiben. Cool, Jazz und Hardbop und bestimmte Szenen. Aber es heißt überhaupt nicht, dass da zwei Lager gegeneinander standen in der Zeit.
Nee, das ist ja sowieso nie so. Und dass es sich halt nicht überschneiden würde, genau. Also das ist ja etwas, das gibt's doch eh nicht. Also letztlich sind ja diese Genrebezeichnung sowieso immer journalistische Erfindungen, also damit man halt die Möglichkeit hat, darüber zu reden, darüber zu schreiben oder Podcasts damit zu füllen.
Ja.
Und in der Tendenz beschreiben sie ja auch, naja, musikalische Entwicklungen immer so ganz gut. Aber natürlich, den Praxistest halten sie nie stand,
genau.
Würde ich auch sagen.
Ja. Ja, und man merkt halt auch immer, wenn man dann tiefer einsteigt, kommt man auch einfach nicht weiter oft.
Ja, ja.
Genau, und das ist aber bei Sonny Rollins so interessant, wirklich der Proto-Hardbopper spielt ja dann auch auf seiner Platte The Bridge und auch noch ein, zwei folgenden Platten, What's New, glaube ich, und noch eine, spielt Gitarre Jim Hall.
Und, ja, auch ein cool Jazzer.
Also ja, man sagt ein cool Jazzer, aber klar, Jim Hall spielt, weil als Paul Desmond, der Saxophonist des Dave Brubeck Quartetts, dann Solo-Alben machte, ohne Dave Brubeck musste er eine Klausel unterschreiben im Vertrag. Er darf nicht mit anderen Pianisten aufnehmen.
So ist es. Da war ja dem Dave Brubeck Quartett verpflichtet.
Genau. Ja, ja. Ja, weil man dann quasi sagen würde, das würde es irgendwie verwässern.
Er durfte solo was machen, aber nicht mit Klavier.
Genau.
Ja, ja, genau. Es sollte nicht verwässert werden.
Genau. Und da spielt dann Jim Hall nämlich immer. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Platten, die ich auch sehr liebe. Paul Desmond Quartett, Blue Desmond. Und so gibt es so ein paar Platten. Bossa Antiqua. Dann später Paul Desmond auch so mit ein bisschen orchestral und so. Aber da genau, da spielt immer Jim Hall, auch Jimmy Joufré Trio. Also wirklich ein Typ, der im Cool Jazz super verhaftet ist, finde ich ein irrer Gitarrist. Ja. Ich liebe Jim Hall, weil ich auch das Gefühl habe, Jim Hall hat auch die Gitarre verstanden. Jim Hall, das finde ich ganz interessant.
In welcher Hinsicht?
Also das Problem mit der Jazzgitarre ist ja, da darf man ganz viele Sachen nicht machen, die man sonst auf Gitarre gerne macht. Also die man in anderen Stilistiken gerne auf Gitarre macht. Pickings, Schrammeln oder so gitarrentypische Sachen. So, und Jazzgitarristen sind ja oft damit beschäftigt, eigentlich wie Pianisten zu klingen oder wie Bläser. Ja. Also in einer jüngeren Generation ist zum Beispiel wie Kurt Rosenwinkel. Ist ja ein Gitarrist, der es wirklich geschafft hat, so quasi wie ein Pianist so Voicing-Apparate zu verschieben und trotzdem dann noch die Sachen, die eine Gitarre geiler kann als ein Klavier, da noch on top zu packen. Und Bläserlines plus so wirklich komplexe Harmonik da unterzubringen. Aber das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nur sehr wenig Leuten vorbehalten, dieses Level an Jazzgitarre-Spiel zu entwickeln. Aber bei Jim Hall hat man halt oft auch das Gefühl, da gibt es dann irgendwie ein kleines Picking oder ein Pattern oder so gitarrentypische Sachen. Und das ist was ich wirklich sehr bewundere an Jim Hall, dass er das aber wirklich so ganz geschmeidig in diese Jazzspielweise unterbringt.
Genau, also Jazzgitarristen sind eigentlich damit beschäftigt, die Gitarre zu entgitarrisieren. Also das halt, was der Gitarre eigen ist, eigentlich außer Acht zu lassen, sondern eigentlich eher damit beschäftigt, die Jazzgitarre so unterzubringen, dass sie halt flexibel damit umgehen können, dass sie in allen Tonarten genauso flexibel sind. Und das ist natürlich der Gitarre nicht unbedingt eigen, weil die hat eine gewisse Stimmung, eine offene Stimmung, die natürlich in bestimmten Tonarten natürlich viel intuitiver funktioniert als in anderen. Und man hat oft bei Jazzmusikern das Gefühl, dass die eigentlich aktiv dagegen anarbeiten wollen, bei Jazzgitarristen.
Ja.
Aber es gibt natürlich große Ausnahmen. Und das sind natürlich die Ausnahmen, die eigentlich explizit sich auch von anderen Stilistiken sehr doll beeinflussen lassen. Mhm. Oder? Also du hast jetzt Jim Hall als Ursprung genannt. Später hat man es natürlich bei jemandem wie Bill Frisell total gemerkt.
Ja.
So, also wo der eigentlich herkommt. So,
ja, ne? Auch Full Circle Country und Bill Frisell, ne?
Genau, ich will so ein bisschen genau darauf hinaus.
Super.
Es gibt vielleicht nämlich doch diese große Brücke.
Ja.
So, also Julian Lage, würde ich sagen, ist da auch mit drin. So,
absolut.
Der die Gitarre auch für das nimmt, was sie ist. So, aber natürlich alles andere auch noch kann. Aber auf jeden Fall das nicht versteckt, wie sie auch intuitiv zu gebrauchen ist. Tony Scherr fällt mir da noch ein. Und natürlich, und jetzt Full Circle, Felix. Du hast es mir per WhatsApp geschrieben.
Ja.
Aber die erfolgreichste Platte auf Blue Note ist nämlich welche?
Ja, gut. Muss man natürlich sagen, das ist jetzt so ein bisschen konstruiert, weil wir sprechen nicht über Blue Note Age, sondern also im Prinzip über das späte Blue Note. Aber die erfolgreichste Platte auf Blue Note ever ist eine Platte, die heißt Come Away With Me. Das ist das erste Studioalbum der US-amerikanischen Soul- und Jazz-Sängerin Norah Jones. Es wurde am 26. Februar 2002 über das Label Blue Note Records veröffentlicht. So steht es bei Wikipedia. Genau, 27 Millionen Verkäufe.
Und das ist ja nun ausgewiesen Country Jazz. Also auf jeden Fall steckt da beides irgendwie drin, oder nicht?
Ich habe neulich ein Interview gehört. Das gibt es als Podcast. Und zwar ist das aus, ich glaube, es ist aus dieser Broken Records Reihe, wo auch Rick Rubin öfter mal eine Sendung macht.
Ja, ich habe den auch gehört.
Und ich habe wirklich, ich finde Norah Jones so toll.
Natürlich.
Wenn sie erzählt über ihre Anfangszeit, weil sie ist eine von uns. Sie ist eine echte Muckerin. Norah Jones, Tochter übrigens von Ravi Shankar, Sitar-Legende. Also Sitar ist so eine Art Gitarre, aber aus Indien. Die Beatles liebten auch die Sitar.
Und Ravi Shankar ist...
Hatten auch mit Ravi Shankar zu tun, ne? Mit den, die Beatles und Ravi Shankar hatten zu tun miteinander.
Ja, müssen wir Stefan die Hempel nochmal fragen, was genau, aber irgendwie haben die miteinander... Ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, Ravi Shankar hat George Harrison irgendwie eine Sita geschenkt oder so. Ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Norah Jones erzählt in diesem Interview dann, sie war auf dem College, College-Band, Musik-College und... bisschen Gesang studiert, Klavier studiert, in Bands gespielt, bla bla bla, dann nach New York gegangen und dann war sie wirklich Muckerin. Das heißt, sie hatte irgendwelche Brunch-Gigs oder sowas. Dann fällt so ein Satz in diesem Interview, den ich so toll fand, wo sie dann gefragt wird, ja, und wolltest du nicht Erfolg haben und groß rauskommen? Und da sieht man so den Unterschied zwischen diesem Jazzer-Mindset, wo Leute eigentlich eher so aus der Leidenschaft fürs Instrumente spielen und fürs Musizieren zur Musik kommen und diesem Pop-Mindset, wo man das Gefühl hat, ich muss überhaupt nicht spielen können, ich will einfach nur auf eine Bühne.
Ja.
Am besten ist sogar, ich kann gar nicht so gut spielen, weil da bin ich ein genialer Dilettant. Das ist ja so oft so, ja, so ein Pop-Mindset. Also da tue ich ja jetzt auch den Poppern Unrecht, aber da ging es ja auch lange immer gar nicht um Handwerklichkeit, sondern eigentlich nur diese Idee von Erfolg und so ein Produkt machen und so eher das drumherum und die,
ja, die genau, Leute. Die Geschichte drumherum und so.
Ja, genau. Ja. Und die Jazzer, die kommen ja oft eher zur Musik, so über dieses, ich will Instrumente spielen. Und dann sagt halt, und ich will auch irgendwie Geld verdienen und so. Weil Norah Jones sagt dann auf die Frage, wolltest du nicht Erfolg haben, groß rauskommen, sagt sie sowas wie, nee, also eigentlich wollte ich gern mal einen Gig haben, wo die Leute nicht essen, während ich spiele. Genau. Und das finde ich so toll, dass sie es unprätentiöse, oder? Ist doch super.
Ja, das ist super. Allerdings ist sie dann halt wahnsinnig erfolgreich geworden. Ja. Und nachher lassen sich diese Geschichten immer gut erzählen. Da kann man immer natürlich so ein Understatement ganz gut bringen.
Ja.
Vor allem, weil man ja mittlerweile seine Außenwirkung auch sehr gut geprobt hat in etlichen Interviews, weiß man, dass das gut ankommt. Bei uns ja auch. Ja, genau. Ich bin dann sofort auch wieder skeptisch und denke so, ja, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass halt Jazzmusiker davon überhaupt nicht träumen würden und so, nur weil es ihnen ein bisschen schwerer fällt, halt dieses Ganze drumrum mitzudenken oder so zu performen wie Popmusiker, die das halt von vornherein einfach mitdenken.
Naja, auf jeden Fall in einem geringeren Maße. Also ich glaube, weil Jazzmusik ist ja auch nicht so eine Hop- oder Flop-Situation wie Popmusik, sondern da gibt es ja sehr viele Lebensentwürfe, die jetzt ohne großen Fame, wo Leute da gut durch ihr musikalisches Leben kommen, auch erfüllt. Ja. Da würde ich schon sagen, dass es einen Unterschied gibt. Aber gut, du bleibst skeptisch. Jetzt mach
Bei Norah Jones bin ich skeptisch. Generell bin ich eigentlich bei dir und ich möchte auch eigentlich dieses Bild aufrechterhalten von dem Jazzmusiker, der es wirklich fürs Ding tut. Also doch, eigentlich stimme ich dir zu. Ich weiß nur nicht, ob Norah Jones diejenige ist, die dafür den Beweis liefern kann. Aber sie macht es in dem Moment wirklich sehr gut. Ich war auch verzaubert. Also
genau. Da gibt es jetzt dieses Album. Sie hat einen Gitarristen getroffen. Jesse Harris, die haben zusammen Songs geschrieben oder teilweise seine Songs gespielt. Es werden da mehrere Songwriter genannt auf dem Album. Und dann nehmen sie diese Platte auf. Come Away With Me ist die meiste Zeit so im Quartett. Sie sitzt am Klavier, Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug. Und das ist wirklich Country Jazz insofern, als wir finden auf diesem Album sowohl den Standard The Nearness of You, den es in 1000 Jazz-Versionen gibt, als auch das Stück Cold Cold Heart, ein Cover von Hank Williams, dem großen Country-Star. Also da ist wirklich alles beieinander. Pop-Jazz und Jazz-Standards und natürlich der große Smash-Hit Don't Know Why, der bis heute auch auf jedem Gig gespielt wird, wo Leute zu essen, wird die Band in der Ecke irgendwann Don't Know Why spielen. Ja. Full Circle.
Geschrieben übrigens von dem besagten Gitarrist Jesse Harris, der sich danach ja wirklich zur Ruhe setzen konnte, was er irgendwie auch musikalisch getan hat. Also er hat immer noch tolle Aufnahmen gemacht. Er hat eigentlich jedes Jahr das gleiche Album aufgenommen, weil es einfach mit so guten Songs immer so ähnlich produziert, immer so ähnliche Leute, Kenny Wollison, Tony Scher spielen da halt mit. Und man hat das Gefühl, das macht er bis heute. Und ich habe das Gefühl, und das ist eigentlich so dieses Beispiel von vielleicht Jazzmusiker, von dem du gerade geredet hast, er kann es sich aber natürlich auch leisten. Er macht halt einfach das, worauf er Bock hat. Es wirkt wahnsinnig unprätentiös. Es wirkt nie so ambitioniert, dass er damit Erfolg haben wollen würde. So, sondern der macht halt einfach eigentlich jedes Jahr so die gleiche Platte mit den gleichen Songs. Und es ist immer die gleiche gute Qualität und so.
Ja.
Und ja, da frage ich mich halt, ja, hat ihm das gut getan? Er hätte vielleicht sein künstlerisches Potenzial vielleicht ja auch noch mehr zutage fördern können, wenn er diesen frühen Erfolg nicht gehabt hätte, diese finanzielle Absicherung, aber ich weiß es nicht. Ich gönne es ihm natürlich, beneide ihn natürlich auch.
Also, aber könnte man quasi sagen, dass Jesse Harris ist sozusagen der amerikanische Reinhard May? Da gibt es ja Parallel. Ja, der hatte auch einen so ein Hit und jetzt macht er alle zwei Jahre dieselbe Platte mit guter Qualität.
Mit guter Qualität, ja. Reinhard May hat, glaube ich, einfach ein größeres Publikum. Jesse Harris ist eigentlich nicht erfolgreich. Ich habe den auch in Amsterdam mal alleine dann spielen sehen vor so 30, 40 Leuten. Ich habe den mal in New York auch in so Clubs vor auch so solcher Größe. Das ist jetzt nicht Reinhard May so, ne?
Nein, okay.
Reinhard May macht schon Hallen voll.
Ja, so. Das stimmt. Ja. Hast du da noch was zum Country?
Ja, also genau. Jazz und Country. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Soul gehen oder auch aber so also Jazz angehauchten Soul, Soul angehauchten Jazz, wie du es auch nehmen willst. Ich erinnere zum Beispiel Coverversion auf der Glow, eine Platte von Al Jarreau, die mir sehr lieb ist, von dem James Taylor Klassiker Fire and Rain.
Ja.
Und natürlich eine unserer absoluten Lieblingsplatten, diese Live-Platte von Donny Hathaway. Nicht Live at the Bitter End, sondern so eine andere. Aus, die heißt, glaube ich, einfach nur Live. Da ist natürlich auch der James Taylor Klassiker You've Got a Friend drauf, was er ja vorher auch schon mit Roberta Flack in die Charts gebracht hat.
Donny Hathaway,
das war ein Riesenhit.
Genau, muss man natürlich sagen, You've Got a Friend ist ein Song von Carole King, die sie auf ihrem Superalbum Tapestry spielt von 1971. Und James Taylor covert das, ne? Genau. Also es gibt ja immer den Gegenwartscheck beim die sogenannte Gegenwart-Podcast. Wir machen den Jazz-Check. Ich weiß nicht, ob ich dir den Jazz-Checkpoint geben kann, Carole King so richtig in Country einzuordnen, aber ist natürlich Musik, die vielleicht eher in so einer Tradition steht als in der Jazz-Version. Es gibt übrigens auch, ich hatte mal eine Al Green-Platte, wo er I'm So Lonesome I Could Cry von Hank Williams covert in so einer Soul-Version. Gibt's auch. Da gibt's durchaus Verbindung.
Ey, das ist diese Live-Aufnahme, ich habe die nochmal gehört, da ist ja auch diese unglaubliche Version von Jealous Guy und diesem John Lennon Song drauf. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Also, dass das halt so live eingespielt ist. Man kann es nicht glauben, legst es auf. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass eine Band so klingt. Und da fängt er ja an, You've Got a Friend zu singen, so. Also, und er kommt gar nicht dazu. Also, er spielt nur so die ersten Akkorde. Und dann singt das Publikum halt komplett mit diesen. Also, es muss ein Riesenhit gewesen sein, als er erst gesungen hat. Ich wusste auch nicht, dass es von Carole King ist. Ich dachte, es wäre ein James Taylor.
Ja, ja, das ist, also, es war in zwei Versionen. Also, ich glaube, die James Taylor-Version ist wahrscheinlich die bekannteste. Glaube ich. Ich habe auch noch an Jazz und Country Bezug. Und zwar hatte ich ja letztes Mal schon mal gesagt, wollte ich nur noch mal tiefer rein. Charlie Hayden kommt aus Iowa natürlich. Der ist aufgewachsen auch in so einer musikalischen Familie, wo die auch so eine Familienband hatten und da Country- und Western-Musik geschrieben haben. Charlie Hayden hat dann ja irgendwann relativ spät, ich glaube in den Nullern, hat er noch mal eine Platte gemacht, Ramblin' Boy heißt sie, glaube ich, wo er sowohl mit seinen diversen Töchtern zusammen als auch mit irgendwie Freunden so Country-Klassiker noch mal covert. Also eigentlich, oder so Folk-Country-Stücke, Traditionals, die er aus seiner Kindheit wahrscheinlich kennt. Also da gibt es dann quasi wirklich nochmal so eine Liebeserklärung an Country-Musik. Also und was ich wirklich super eklektisch finde von einem Musiker, den wir ja von den 60er Jahren kennengelernt haben, als den Begleiter von Ornette Coleman, ne? Jemand, der aus dem Free Jazz kommt. Da gibt es übrigens aber auch nochmal Full Circle. Das erste Keith Jarrett Trio ist ja mit Charlie Hayden und Paul Motion. Und da gibt es zum Beispiel auch Aufnahmen auf Studioalben, wo sie zum Beispiel My Backpages von Bob Dylan spielen in so einer Jazz-Version. Oder auch Joni Mitchell, All I Want, das erste Stück von der Blue. Ja. Ich weiß nicht, ich muss persönlich sagen, ich bin jetzt auch gar nicht so Ultra-Fan immer von diesem, wir spielen Folk- oder Pop-Songs als Jazz-Tunes. Das ist dann manchmal, stinkt das auch so ein bisschen ab. Gibt's aber auch in schön. Tatsächlich, Brett Mehldau basiert ja tatsächlich genau auf diesem Prinzip, ne?
Genau, ja.
Und das hört man da aber schon in den 70er Jahren beim Tischere Trio. Und so, nochmal ein letztes zu Charlie Hayden. Charlie Hayden hat dann in den 80er Jahren eine Band gegründet, die nennt sich Quartett West. Das Quartett West spielt wirklich so einen sehr klassischen Jazz. Also probiert so ausgewiesen West Coast-mäßig Krimi-Jazz-mäßig zu spielen. Also da ist von Free-Jazz oder sowas nichts zu hören oder Folk-Jazz. Jetzt gibt es mal auf diesem Album ein Stück, das ist betitelt mit Tenney County. Das ist im Prinzip ein 7,5-minütiges Bass-Solo, wo dann Charlie Hayden sich so durch allerhand Folk-Songs durchzitiert. Zum Beispiel auch John Hardy ist so ein Traditional. Das spielt er dann da so vor sich hin auf diese Aufnahme. Das ist nur wirklich ganz lustig, weil da ganz klar ein Jazzmusiker die ganze Zeit so Referenzen zu Folk Country Traditional macht.
Sag mal, die Wood Brothers von Medeski Martin Wood, der eine ist wie heißt der, Wood?
Ja.
John Wood.
Stimmt,
völlig nicht, richtig. Aber einer, der hatte doch auch die Wood Brothers und das war doch auch so eine Folky-Country-Band.
Ja. Ja. Die habe ich mal gesehen beim Orange Blossom Special. Genau, Medetzky, Martin Wood, so ein Orgeltrio. Und der Wood ist, glaube ich, der Bassist, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, genau. Und der
Bassist, hatten die überhaupt einen Bassist? So eine Orgel? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hat einen Bassist, ne? Ich habe die auch mal live gesehen. Ich habe alles von denen vergessen. Ich war nicht so Fan, glaube ich. Es war wahnsinnig beliebt, die Band früher.
Ja.
In den Nullerjahren. Viele waren total hooked, was Medetzky, Martin Wood angeht. Aber ich bin aber nicht so ein Orgelfreak.
Nee. Genau, aber genau, Chris Wood, jetzt habe ich es hier. Der Bassist, der hat mit seinem Bruder so eine Band, die Wood Brothers, und die spielen tatsächlich so Country Folk. Also wirklich auch so, auch und auch recht traditionell. Ja. Genau, das scheint durchaus möglich zu sein.
Ja. Was ich ja damals ausgelassen habe bei dieser Nullerjahre-Folge, vielleicht passt es jetzt nochmal, ist ja die Ehe zwischen Elvis Costello und Diana Krall.
Ja.
Also da verbindet sich doch was zusammengehört.
Jazz und Country.
Songwritertum und Jazz. Ja. Ja, genau. Jazz und Country. Vielleicht ist das der Full Circle.
Genau, wobei Elvis Costello ist natürlich Brite, ne? Aber zumindest auch stark, ja. Sicherlich auch stark beeinflusst vom Folk. Genau, Diana Krall, Jazzpianistin. Das heißt, man kann sich auch durchaus lieb haben, wenn man da aus verschiedenen Welten kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich wollte die Intros mal dazu animieren, Intros zu produzieren oder so Jingles oder so, die wir hier einbauen können, oder? Also die Qualität ist auch egal.
Ja.
Also eigentlich einfach nur so ein bisschen musikalischer Input von außen würde uns, glaube ich, mal ganz gut tun. Also auch man könnte auch mal das Intro, hatten wir auch schon manchmal, wenn wir irgendwie besonders entschleunigt einsteigen wollten, dann haben wir ein anderes Intro genommen oder so.
Ja.
Also da sind wir eigentlich offen. Ihr dürft uns gerne produzieren, was ihr wollt. Eigentlich würden wir auch alles spielen, oder?
Ja, also, wir können auch vielleicht anbieten, du könntest vielleicht mal so ein kleines Liedsheet schreiben von unserem Intro, da könnten die das auch covern oder remixen.
Genau, also genau, wenn ihr die Waff haben wollt oder die Tracks zum Remixen, sagt Bescheid. Genau, wir sind da offen für. Ansonsten bleibt vielleicht zu sagen, dass du musst gleich irgendwie in den Bus steigen, oder?
Ja.
Du musst gleich schön in den Sprinter und dann heißt es ab nach Bottrop-Kirchhellen,
Baden-Baden. Das ist tatsächlich jetzt der letzte, wir haben nämlich in Wirklichkeit Freitag, den 5., letzter Tourtag. Ja, genau, wir fahren jetzt von Hannover nach Münster. Hannover, ich liebe Hannover, Rocktown Hannover. Aber die Tour geht jetzt zu Ende.
Okay, wo spielt denn Hannover?
In Hannover spielten wir im Faust und nachher sind wir in der Sputnik-Halle. Ja. Aber es ist alles Vergangenheit, die Leute können nicht mehr kommen. Ist aber ausverkauft.
Ausverkauft.
Ja. Wobei man sagen muss, diese ganze Angeberei mit dem Ausverkauft, ne?
Ja.
Da muss man sagen, es hat ja eigentlich nichts zu bedeuten. Das hat eigentlich nur zu bedeuten, dass das Booking in der Lage war, genau die richtige Clubgröße für die Band zu finden.
Ja, das stimmt.
Oder? Also gerade wenn es so knapp ausverkauft ist, also quasi jetzt nicht ein halbes Jahr im Voraus, sondern da muss man sagen, eigentlich liegt es dann ja daran.
Ja, wenn ausverkauft ist, ist ja auch immer nur knapp ausverkauft, oder?
Also, naja, es kann ein Magdeburg so und Köln. Magdeburg und Köln, das war bei uns jetzt ewig und 3 Tage ausverkauft. Und Berlin ist auch schon wirklich Ewigkeiten ausverkauft, also wirklich viele, viele Wochen.
Ja.
Aber jetzt habe ich sowas wie Hannover war jetzt irgendwie in der letzten Woche ausverkauft. Genau, das ist ein perfektes Booking. Yeah. Aber eigentlich muss man nämlich sagen, Full Circle, ausverkauft ist ja wirtschaftlich schlecht für die Bands.
Warum?
Weil das bedeutet ja, wenn ausverkauft ist, es hätten theoretisch potenziell noch mehr Leute Tickets gekauft. Also geht der Band Geld verloren. Es ist eigentlich das Ausverkauf zu vermeiden.
Stimmt. Ja. Außer, dass du kannst halt damit angeben. Also
das ist genau. Ja, wir haben das
und das hat mich ja bei meiner Tour so geärgert, dass halt ich halt nie damit angeben konnte, weil halt immer in den letzten 3 Stunden, wenn ich dann die letzten Tickets erst verkauft wurden.
Ja,
na gut, also, kann man natürlich hätte ich natürlich gerne mal auf so einem Instagram-Post gerne ein bisschen öfter rausgeschrieben, so hier alles ausverkauft und so. Das wurde mir verwehrt.
Ja, na für dein Booking ist das natürlich ein gutes Argument für die, wenn sie die nächste Tour buchen, dass sie sagen, hier der Lambert, das war ausverkauft letztes Mal.
Ich habe ehrlich gesagt aber das Gefühl, mittlerweile ist immer Tag 1.
Ja.
Also auch nach der Tour ist eigentlich, es gibt nie dieses so, lief mal gut, lief mal schlecht, sondern es ist immer Tag 1. Das ist so die Kommunikation, die ich da so mitbekomme, dass man halt eigentlich auch Vergangenem nicht mehr traut. Es sei denn, es war schlecht.
Na, unser Booker sagt jetzt mir, ist gut, komm, wir merken uns jetzt mal, wo es besonders gut lief, dann spielen wir da nochmal.
Na, wir wollen aber nicht weiter darüber reden. Wir wollen eigentlich gute Laune machen
mit diesem
Podcast, Leute ermutigen, Musiker zu werden, denn das ist ein schöner Beruf. Und diese ganze, also man muss einfach ein bisschen resilienter durch diese Zeiten kommen und sich nicht so viel beschweren. Alles super. oder? Mega.
Ich finde es herrlich. Und ja, es ist ja auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung schon. Ich könnte jetzt als Outro vielleicht mal wieder die Weihnachtsmusik vielleicht für die nächsten paar Folgen reinschneiden. Dass sie jetzt so leise, dass man jetzt schon so die Glöckchen im Hintergrund hört.
Die Glöckchen, ja. Ah ja, was haben wir sie vermisst. Ja. Aber klar, es wird gleich ganz gemütlich hier. Mmh. Ja, machen wir gleich einen Tee, glaube ich. Die Wärmflasche.
Ich setze mich jetzt gemütlich in kalten Sprinter. Wir sind nämlich auf Sprinter-Tour. Da muss man sagen, hat ja alles Vor- und Nachteile. Jetzt zum Beispiel, wenn man mit dem Lambert-Trio im Auto unterwegs ist, da sind wir oft ein sehr kleines Team, haben sehr wenig auf- und abzubauen. Da kommt man spät in den Club und geht früh raus, weil auch keine Vorbett und so. Bei uns muss man sagen, ist dann doch ein relativ großer Trost. Dann haben wir noch Support-Bands, sind auch manchmal irgendwie Kids dabei und so, die dann noch im Backstage wuseln. Ist alles relativ groß und wir haben auch zwei Busse, aber halt kein Nightliner. Was dann wirklich dafür sorgt, man ist relativ früh am Club, lädt aus, baut auf, viele Instrumente, Support-Soundcheck, Support spielt, wir spielen, Abbau, Merch. Das heißt wirklich, die Tage sind doch sehr lang. Also, es ist jetzt, wir fahren jetzt um 11 Uhr los, weil wir nur nach Münster fahren. Und ich werde aber wahrscheinlich vor 12:30 nicht wieder im Hotel sein.
Überstunden, das muss bezahlt werden.
Richtig.
Das wirst du ja wahrscheinlich auszahlen lassen, die Überstunden. Das geht ja nicht. Eigentlich ist es ja sowieso gesetzlich nicht erlaubt, über 8 Stunden.
Ja, aber es ist ja keine Arbeit, es ist ja mein Hobby. Genau. Deswegen, ich bin dann auch ganz froh, wenn jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit einkehrt. Weil, auch wenn die Leute einem das nicht glauben wollen, es ist dann doch anstrengend. Wollten wir eigentlich auch mal drüber reden, warum man auf Tour zu nichts kommt und so? Machen wir vielleicht nächstes Mal.
Ah ja, habe ich mir ein paar Gedanken schon zu gemacht. Was man alles nicht schafft auf Tour und sich trotzdem immer wieder vornimmt. Naja, das machen wir nochmal.
Genau, sehr gut.
Gut, Felix, dann wünsche ich dir viel Spaß im Sprinter, liebe Grüße. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
Richtig, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.